Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Somit möchte ich dir das Mikro einfach gerne übergeben. Ja.
Dankeschön, danke auch für das Vertrauen, dass ich bei euch sein darf heute Vormittag. Und ich möchte ein Wort Gottes lesen aus Hesekiel 36, Vers 26. Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und tun. Was mir an diesem Text auffällt, ist, dass Gott sagt, ich will tun, ich will das und jenes, ich will es tun. Hast du den Eindruck, wenn du deine Beziehung zu Gott beschreibst, dass das meiste an dir liegt zu tun? Oder hast du den Anteil schon erkannt, den Gott übernimmt und er sagt, und ich will es tun? Was tust du? Und was tut Gott? Wer tut das meiste, wenn es um deine Beziehung zu Gott geht? Was denkst du? Ist gefährlich. Du musst jetzt gut überlegen, was du sagst. Denn wenn du den Eindruck hast, das musst alles du tun, dann herzlichen Glückwunsch. Ist so, wie wenn dir wer einen 7er BMW schenkt, den du selber schieben musst. Herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, wenn mir wer einen 7er BMW schenkt, den ich schieben muss, dann hätte ich lieber ein Fahrrad. Stimmt's? Aber ist jetzt ein Fahrrad besser als ein 7er BMW? Ja, wo ist da hier der Knackpunkt? Du musst ein Geheimnis entdecken bei diesem 7er BMW. Und der wäre Treibstoff im Tank. Zündung funktioniert. PS, konstruktionsbedingt, kommen in Betrieb. Und wisst ihr, was ich euch heute Vormittag sage? Gott gibt dir kein 7er BMW, den du selber schieben musst. Sondern er sagt, und ich bin wieder bei meinem Text, und ich will das tun. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe den Heiligen Geist. Also, da gibt es Kraft. Da gibt es den vollen Tank. Da gibt es ein funktionierendes Zündsystem, mit dem Gott dich segnen will. Und im 7er BMW fährt sich's schön. Klimaanlage. Hey, wenn du Gas gibst, dann spürst du den Druck im Rücken. Das ist ein Genuss. Und das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Geist in deinem Herzen. Er möchte dich so segnen, möchte dich befähigen, möchte dich reich machen, möchte das Christsein, die Gemeinschaft mit ihm, ja, und wieder meine Frage, wenn du an deine Beziehung mit Gott denkst, hast du den Eindruck, das meiste musst du tun oder tut's er? Ist es der Geist, der in dir durch dich wirkt, oder sind es deine Anstrengungen, deine Bemühungen, die es macht? Und wieder musst du hierher kommen und wieder geht's Körbchen rum und wieder sollst du hier mitarbeiten womöglich und wieder kostet, weiß ich, der Kaffee 1 Euro und ist das, wie du das Christsein empfindest? Leistung? Alles, was du machen musst? Oder hast du entdeckt, dass Gott es in dir schaffen will, das Wollen und Vollbringen? Ich weiß nicht, wie günstig dabei der Vergleich ist mit dem 7er BMW. Man könnte auch andere Bilder gebrauchen. Eins wäre das mit dem Segelschiff. Selber rudern oder Segel spannen. Auch ein gutes Bild, oder? Segel spannen, Leute. Segel spannen. Und wenn der Wind auch schwach wäre, wenn die Segelfläche groß ist, kommst du vorwärts auch bei schwachem Wind. Bei Starkwind muss man sowieso die Segelfläche kleiner machen, sonst kannst du gar nicht mehr verkraften. Ja, wisst ihr, dass der Heilige Geist manchmal so wirkt, dass Leute am Boden liegen, weil sie diese Windstärke gar nicht mehr verkraften? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Das sind wir nicht so gewohnt. Wir haben es gelernt, mit wenig Windgeschwindigkeit auskommen zu dürfen, zu müssen, je nachdem. Aber dann bitte wenigstens bei großer Segelfläche. Das heißt, lasst uns, wenn wir schon den Eindruck haben, der Geist Gottes wirkt bei uns eh nicht so stark, dann lasst uns wenigstens die Herzen und die Segelfläche groß machen und mit großer Erwartung kommen und viel von Gott erbitten, dass er in meinem Herzen tut. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So wie ich es hier lese und verstehe, liegt die Handlungskraft und Initiative ganz, ganz stark bei Jesus, bei Gott, der handelt und der den Heiligen Geist gibt. Und lassen wir uns das nicht durch unsere religiösen Eifer umdrehen, als wäre das abgestellt auf unser Gutsein oder auf unsere Begabung oder auf unsere Treue zu Gott. Wisst ihr, dass religiöser Eifer oft dem Herrn Jesus mehr im Weg steht, als wäre da jemand, der schlichtweg nur Hilfe braucht? Ist es so? Ich denke da an den einen, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, einer hat gespottet, der hat es nicht nötig gehabt. Aber wenden wir uns zu dem anderen, der es notwendig hatte. Und er hat nicht gewagt, anders zu sagen als: Herr, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Seine Hilflosigkeit hat ihn gerettet. Sein "Ich brauche Jesu Gnade" hat ihn erlöst. Und wisst ihr, dass so jemand neben Jesus, der als Verbrecher am Kreuz stirbt, es manchmal leichter hat, seine Hilfsbedürftigkeit zuzugeben, als jemand anderer, der behauptet: Und wenn dich alle verraten, auf mich, Herr Jesus, kannst du dich verlassen. Erinnert euch, wer war das? Da war jemand wirklich, zumindest in seiner eigenen Meinung, gut, oder? Herr Jesus, wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und was sagt Jesus zu seinem Besten, den er hat, von denen noch eh der Hahn: Zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich habe das extra genau nachgelesen. Das steht nur in einem Evangelium, so die Anzahl. Das heißt, der Hahn kräht weniger oft, als du mich verleugnest. Armer Petrus. Hat das nicht wirklich so gemeint, wie er sagt? Was denkt ihr? Ich meine, er hat es ernst gemeint. Ich meine, er war von sich wirklich überzeugt. Ich denke, er hat groß von sich gedacht und von seiner Treue und von seiner Rolle unter den Jüngern. Aber Jesus hat sich dem nicht anvertraut. Was sucht Jesus an uns? Und es ist ja später auch bei Petrus dann gelungen. Nach der Auferstehung erscheint Jesus den Jüngern und auch dem Petrus. Hast du mich lieb, hat er dann gefragt. Ja, Herr. Und noch einmal fragt er, hast du mich lieb, Petrus? Er war traurig, eben, dass Jesus sogar ein drittes Mal fragt. Und er zerbricht, er sagt, Herr, du weißt es. Jetzt kam Petrus in eine Verwendbarkeit hin zu Pfingsten, in diesem Zerbruch. Ich möchte ein bisschen was erzählen, bitte sag mir rechtzeitig, wenn meine Zeit vorbei ist. Wir konnten im Jahre 2002, Edwin Jung und ich, eine Studienreise machen, waren in 11 verschiedenen Gemeinden in Amerika, in der Gegend von Seattle, Washington. Und das war so organisiert, dass diese Gemeindeleitungen, die teilweise ganze Ältestenschaften, auf jeden Fall aber der Pastor, sich Zeit genommen hat für uns zu begegnen, auch die Distriktsleitung. Und Del McClellan war das damals, ein amerikanischer Missionar, der das organisiert hat und notwendig, vorbereitet hat. Und in diesen Begegnungen mit Gemeindeleitungen hat Dale jeweils Gemeinden ausgesucht, die besonders starkes Wachstum hatten, also auffällig, gut vorangekommen sind. Und wir konnten diese Gemeindeleitungen interviewen. Und wisst ihr, nach der 4., 5., 6. Besuch, wie gesagt, 11 Gemeinden waren das, habe ich plötzlich eine Gemeinsamkeit entdeckt. Und als wir dann, weiß ich, beim 9., 10. Mal so einen Leiter getroffen haben, habe ich dann direkt, ohne dass der was gesagt hat, direkt angesprochen auf diesen Punkt hin. Und die waren teilweise baff, wie kommst du auf diese Frage? Wir sind einem Pastor oder mehreren begegnet und die erste Frage von mir war, was hat dein Herz zerbrochen? Ich habe etwas, wir haben gemeinsam, Edwin war ja auch dabei, auch seine Frau, die Inge, wir haben in diesen Besuchen eine Parallelität gemerkt. Hinter einer Gemeinde, die wächst, steht eine Leiterschaft, die Gott braucht, die zerbrochen ist. Gott sucht ein zerbrochenes Herz. Bei dir und bei mir. Da haben wir Geschichten gehört von einem Pastor, der eine Gemeindeleitung übernommen hat, von einer Gemeinde, die hat über 2000 Mitglieder gehabt, jetzt waren noch vielleicht 100 oder 150 da, in einem riesigen Saal mit Empore, nur wenige Leute da. Was hat er gemacht? Er hat Menschen, die in Massen vorher ausgetreten sind bei der vorherigen Leiterschaft, er hat diese teilweise persönlich zu sich zurückgerufen ins Büro. Und er hat sich bei ihnen entschuldigt. Ein Beispiel, ein Zeugnis. Eine Frau kam, bei der er sich entschuldigt hat für das, was hier geschehen ist. Kannst du mir vergeben? Diese Frau hat Vergebung ausgesprochen, die aus Zorn früher ausgetreten ist und wurde geheilt, die war krebskrank. Sie wurde auf der Stelle geheilt. Weil Gott ein zerbrochenes Herz sieht und Heilung schenkt. Religiöser Eifer steht dem Handeln Gottes im Weg. Und Petrus ging durch einen Zerbruch, sodass er am Pfingsttag erfüllt sein konnte mit dem Heiligen Geist. Und bitte glaubt mir, diese 120, die am Pfingsttag beisammen waren, die kamen aus einem Zerbruch. Stimmt's? Die haben erlebt, wie Jesus starb Die kamen aus einem kaputten Traum. Die mussten all ihre Hoffnungen beerdigen. Und mussten vom auferstandenen Jesus ganz mühsam zusammengeklebt werden. Oder? Die waren schon auf dem Weg zurück und das hat alles keinen Sinn. Und Jesus holt dieses zerbrochene Häuflein, holt er zurück und schickt sie nach Jerusalem. Und sagen, wartet, ich will euch dieses neue Herz geben. Ich will euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ich will euch dieses Neue geben. Also was tun wir und was tut Gott? Wie viel bist du noch selbst bemüht? Gott zu beeindrucken mit dem, was du doch für ein Gewinn im Reich Gottes bist. Stimmt's? Oder nicht? Oder sind wir heute Vormittag hier und brauchen Vergebung? Damit Heilung geschieht. Wir brauchen einander zu vergeben. Damit Gott uns und dir vergeben kann, musst du vergeben. Seien wir nicht sparsam in diesen Dingen, wenn es um Zerbruch geht. Denn das ist das eigentliche Kriterium in den Augen Gottes, damit er ein Herz erfüllen kann mit dem Heiligen Geist. Gott gibt seinen Geist nicht als uns als Belohnung für besondere Verdienste, für besondere Heiligkeit, denn das sind wir nicht, das können wir nicht, das bringen wir nicht. Wisst ihr, es gibt mitten im Pazifischen Ozean diesen sogenannten Marianengraben, habt ihr davon schon mal gehört? Der ist enorm tief, 11.000 Meter, also 11 Kilometer. Wenn du den höchsten Berg der Erde darin versenken würdest, das ist der Mount Everest, dann wäre sein Gipfel immer noch 3000 Meter unter Wasser. Das ist schon tief, oder? Und wenn du jetzt mit dem Boot über Marianengraben fährst und du wirfst einen ganz großen Stein hinein, wie tief sinkt der? 11.000 Meter. Aber wenn du nur einen ganz, ganz kleinen Kieselstein hineinwirfst, wie tief sinkt der? Genauso tief, stimmt's? Ob deine Sünden klein oder groß sind, in jedem Fall brauchst du Vergebung. Auch wenn es nur ein kleiner Kieselstein ist und ich bekenne mich hier vor euch, ich stehe hier vor euch schuldig. Ich war dreimal in Pensacola, habe dort die Erweckung erlebt. Und ich hatte verschiedene Gebete, die Gott ganz, ganz stark, also ich könnte lange erzählen, erhört hat. Eins davon war, dass Gottes Heiligkeit so stark spürbar war. Und ich hatte ein Gebet, ich habe gesagt, Herr Jesus, ich merke oft gar nicht, wenn ich sündige. Kannst du es mir nicht wenigstens einen Tag lang mal zeigen? Ich habe versucht mitzuzählen, tatsächlich habe ich so einen Tag erlebt. Ich habe einen Tag lang mitgezählt. Wisst ihr, ich bin von Kind an gläubig. Ich habe niemanden ermordet. Ich habe nichts im Geschäft geklaut. Ich habe an dem Tag nicht einmal ein Pornoheft geblättert. Und ich habe aber trotzdem am Abend zusammengerechnet, wie oft habe ich gesündigt? Was denkt ihr in etwa, auf welche Zahl ich gekommen bin? 10 Mal? 18 oder 20 Mal? Ich bin realistisch auf etwa 30 gekommen. Gott hat mir Gnade geschenkt. Ich war wirklich in einem geordneten Verhältnis. Also ich habe keiner fremden Frau nachgeschaut, nichts von dem. Ich habe wirklich ganz brav gelebt, einen ganzen Tag lang. Ich bin auf etwa 30 Momente gekommen, wo Gott mir gezeigt hat, das ist nicht in Ordnung von mir. Da waren Sachen dabei, da habe ich mich nur geärgert über jemand. Da war etwas dabei, war ich nur ein bisschen ungeduldig. Aber wisst ihr, dass das eigentlich auch schon Sünde ist? Wenn du ungeduldig bist, unbeherrscht, neidig, ein bisschen Neid, ein bisschen Zorn. Aber warum sage ich das? Nicht um uns depressiv zu machen, sondern um klar zu machen, dass es ohne Verfehlung in unserem Leben nicht geht, jeden Tag. Und wir einfach uns irren, vor Gott hinzutreten mit unserer Gutheit. Bitte, wenn du zu Gott kommst, dann komm im Zerbruch. Komm einfach ehrlich. Komm als der, der du bist, nämlich ein Versager. Ist doch nicht so schlimm, das zuzugeben. Oder bist du immer nur lieb mit deiner Frau? Hey, so kennt sie dich doch gar nicht. Die wird ja sofort vermuten, dass du irgendein schlechtes Gewissen hast. Bin einmal heimgekommen und mit einem großen Blumenstrauß zu meiner Frau und da sagt sie sofort, statt dass sie sich freut, ja, was hast du angestellt? Hey, ich habe gar nichts angestellt, ich muss mich direkt entschuldigen für meinen Blumenstrauß. Ich habe ihn nur gekauft, weil er gerade billig war. Ja, dann war sie zufrieden. Oder war es auch wieder nicht recht, weil ein billigen ja, soll schon was kosten. Also wie du es machst, ist sowieso verkehrt. Aber wisst ihr, wovon ich rede? Du schaffst es nicht. Du bist es nicht, du kannst es nicht. Und wisst ihr was? Und Gott sieht das ständig. Er muss sich das bei mir ständig anschauen. Den Unterschied zwischen was ich sage und wie mein Herz wirklich ist. Und eigentlich zum Zerbruch wäre kein weiter Weg. Du müsstest nur einmal an das denken, dass Gott besser sieht, als er hört. Ja, er hört, was du sagst, aber er sieht vor allem, was du bist. Und das führt zum Zerbruch. Eigentlich müsste das genügen, vor Gott zu zerbrechen und sagen, hier bin ich. Hilflos. Wie einer, der den BMW selber schiebt, ist das schlau? Oder einmal voll tanken, bitte. Herr Jesus, einmal mehr von dir, mehr von deinem Heiligen Geist. Erfülle mich, setz mich in Brand, zünde mich an. Und jetzt schau mal, wie der fährt, dieser BMW. Wie schön, dass ich mal Gas geben. Was du da an anderen überholen kannst. Hey, das musst du nicht jetzt stolz sein, das ist schon der BMW, das bist nicht du, oder? Stimmt's? Das bist nicht du. Du bist nur schlau genug und fährst BMW. Jemand hat dir das geschenkt. Das ist Gottes Gnade. Das ist, was er für dich getan hat. Er hat doch alles getan. Er ist doch der, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft, sagt Johannes, oder? Und deutet auf Jesus. Er ist es, der das macht, das Wollen und Vollbringen. Öffne dein Herz. Reden wir von Anbetung? Jesus sagt, es ist die Stunde da und wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als Anbeter. Im Geist und in der Wahrheit. Die Wahrheit ist das, an dem wir zerbrechen. Denn das ist die Wahrheit deines Herzens. Aber der Geist, der ein zerbrochenes Herz erfüllt, der das steinere Herz nimmt und gibt dir ein fleischernes, möchtest du nicht mehr von dem, was Gottes Geist in dir wirken möchte, oder mehr von dir selbst? Und ja, was bringen wir dem Herrn? Anders als unsere Hilfsbedürftigkeit. Hier bin ich. Und der uns dann in die Wahrheit und in die Fülle des Geistes hineinführen möchte, ist der Heilige Geist selbst durch sein Wort. Heute Vormittag hören wir Gottes Wort. Und das Wort Gottes möchte immer wieder, jeden Sonntag, wenn ihr hierher kommt, diese Wirkung auf euch haben, dass ihr tiefer hineingeführt werdet in die Mitte des Stromes. Das sieht ja Hesekiel, er sieht einen Strom lebendigen Wassers aus dem Tempel fließen und er hat jemand, der zu ihm spricht. Und dieser jemand, der zu ihm spricht, nimmt ihn und führt ihn, ihr habt das schon mal gelesen, einfach mal ins Wasser bis an die Fußknöchel, tiefer bis ans Knie ging, tiefer bis an die Hüften, erinnert euch? Also da war jemand, der ihn geführt hat. Das ist die Rolle des Wortes Gottes. Und letztlich so tief hinein, dass er geschwommen ist. Und das nenne ich einen kritischen Punkt, auch in unserem Glaubensleben. Gehst du noch oder schwimmst du schon? Gehst du noch oder schwimmst du schon? Weil Schwimmen hat diesen kritischen Punkt. Für Nichtschwimmer ganz, ganz schlimm. Der Moment, wo sie keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Aber wisst ihr was? Das Wasser trägt vorher nicht. Solange du auf dem Boden stehst, auch ins Wasser gehst, kannst dich das Wasser nicht tragen. Ab wann trägt dich das Wasser? Erst wenn du ganz drin bist. Jetzt trägt dich das Wasser. Und hey, Schwimmen ist schon mal noch was anderes als auf eigenen Füßen. Mit eigener Kraft. Ist da ein Unterschied? Also gehst du noch oder schwimmst du schon? Christ sein, so wie Jesus es möchte, bedeutet, wir sind so erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir haben so viel Wasser unter dem Kiel, dass wir schwimmen. Nicht mehr die eigene Kraft, Christus in mir, die Hoffnung, aber auch die Ausrüstung, der Heilige Geist in mir und durch mich, das ist etwas völlig anderes, als wovon wir bisher vielleicht gelebt haben. Ich sage es mal so, es gibt mehr von ihm, mehr getragen sein durch seine Kraft, mehr Fülle aus seiner Hand. Und war der Petrus nachher ein anderer wie vorher? Was denkt ihr? Und er hat das Wort Gottes verkündigt. Und es ging ihnen durchs Herz. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? 3000 an einem Tag. Und Steyr ist ja auch nicht so eine kleine Stadt. Die 3000 kriegt ihr locker hin. So möchte euch der Heilige Geist gebrauchen. Nicht in eurer Kraft, nicht in eurem religiösen Eifer, sondern im Zerbruch und in eurer Schwachheit. So wie ihr ihn nötig habt, möchte er in euch wirken. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.